nationale Erhebung beginnt mit einem Fackelzug durchs Brandenburger Tor. Der Fackelzug bewegt sich durch die Wilhelmstraße, vorbei an Tausenden von Berlinern, vorbei an Adolf Hitler. Es ist Montag, der 30. Januar 1933. Adolf Hitler ist 43 Jahre alt, seit knapp einem Jahr deutscher Staatsbürger, Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP und Verfasser des Buches Mein Kampf. Es stellt ihn vor als Todfeind der liberalen Staatsordnung, als Gegner humanistischer Ideale, als Todfeind des Bolschewismus, als Gegner der Kirchen. Mein Kampf weist ihn aus als Apostel der arischen Herrenrasse. Sein hervorstechendstes Wesensmerkmal ist die Geringschätzung der menschlichen Persönlichkeit und ist der Antisemitismus. Sein erster politischer Auftritt, die Verkündung des Parteiprogramms im Hofbräuhaus zu München, liegt an diesem Montag 13 Jahre zurück. An das Mikrofon tritt Dr. Josef Goebbels, von seinem Führer Adolf Hitler 1926 nach Berlin entsandt, um die Reichshauptstadt für den Nationalsozialismus zu erobern. Er ist 36 Jahre alt und zungenfertiger Meister massenpsychologisch wirksamer Propagandaparolen. Er tritt neben die Reporter, er sieht die vorbeiziehenden Braunhemden, den Glanz der Fackeln im Auge und im Herzen den Triumph des Siegers.
Das, was wir unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen, das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches, das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist im Erwachen.
In diesem Augenblick ist Adolf Hitler seit 8 Stunden deutscher Reichskanzler. Reichspräsident von Hindenburg unterschreibt die Ernennungsurkunde in dem Glauben, nur so einen Bürgerkrieg verhindern zu können. Franz von Papen hat ihn dazu überredet. Deutschland wird von einem neuen Kabinett regiert. Es heißt Kabinett der nationalen Konzentration. Seine Zusammensetzung: 3 nationalsozialistische und 8 bürgerlich-konservative Minister. Der Parteiführer der Deutschnationalen, Alfred Hugenberg, ist Wirtschaftsminister und neben Papen mitverantwortlich für diese Konstellation.
Heute stehen die verschiedenen Teile der nationalen Bewegung in einer Front. Und ich hoffe, Sie bleiben in diesem Bündnis vereint, wie sie es geschworen haben.
Das nationale Bürgertum wiegt sich in dem Glauben, Hitler werde sich unter der Last der Verantwortung schnell verbrauchen. Man wähnt, ihn sich engagiert und damit entschärft zu haben. Die Rechnung ist ohne den Wirt gemacht. Noch am Tag seiner Ernennung setzt Hitler die Auflösung des Reichstages durch. Sein Ziel: Neuwahlen und damit eine absolute Mehrheit der NSDAP. Die Partei führt den Wahlkampf mit den Mitteln des Terrors. Und im Sportpalast zu Berlin beschwört Hitler am 10. Februar das deutsche Volk:
Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen.
Hunger, Radikalismus und Sehnsucht nach politischer Stabilität treiben die Massen in die Versammlungen und wie herrenloses Strandgut in die Arme des Mannes, der seine Versprechungen auf solche Weise macht.
Ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk, kann mich nicht lossagen von der Überzeugung, dass diese Nation wieder einst auferstehen wird, kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem meinen Volk und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte wiedererworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen.
Daran gemessen haben die Stimmen seiner bürgerlichen Koalitionspartner kaum mehr Kraft und Verlockung als in den Jahren zuvor. Man hört das. Wie tags zuvor Hitler vom gleichen Platz aus wirbt Vizekanzler Franz von Papen für die neue deutsche Volksgemeinschaft.
Neben dem Nationalsozialismus, mit dem wir Seite an Seite kämpfen, wollen wir das konservative Deutschland verkörpern und unter der Fahne des neuen christlichen Reiches deutscher Nation insbesondere die werktätige und studierende Jugend aufrufen, deren Ziel die wahre deutsche Volksgemeinschaft ist.
Zwei Wochen später, in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar, steht der Reichstag in Flammen. Als Brandstifter wird der Holländer Marinus van der Lubbe verhaftet. Die Nationalsozialisten nutzen die Chance und propagieren mit der brennenden Kuppel des Reichstags das Fanal einer bolschewistischen Revolution. Auf diese Weise lässt sich der Terror gegen die Linksparteien nachträglich rechtfertigen. Besonders lautstark gibt sich der Mann, von dem es schon am Tag nach dem Brand geheißen hat, er selber habe den Reichstag anzünden lassen. Der Mann heißt Hermann Göring.
Von marxistischer Seite inspiriert erklärt, es gebe gar keinen Täter für den Brand des Reichstages. Das hätte der Minister Göring selbst angezündet. Um Unterlagen gegen den Marxismus zu bekommen. Meine Herren, dazu brauche ich nun den Reichstag nicht anzuzünden. Unterlagen für euer Verbrechertum gibt es viel zu viele, um euch aburteilen zu können. Im Übrigen aber, meine Herren, auch das wiederhole ich, wäre es nach dem Kanzler gegangen, wäre es nach mir gegangen, dann würden wir euch heute schon den Beweis für den Täter erbracht haben, dadurch, dass der Täter gegenüber vom Reichstag am Galgen aufgehängt wäre.
Aber nicht nur Nationalsozialisten benutzen die Flammen, um zum Terror gegen die politischen Gegner aufzurufen. Im Namen der Deutschnationalen fordert Hugenberg ebenso drakonische Maßnahmen.
Die Brandfackel im Reichstag ist zugleich eine furchtbare Anklage gegen die früheren parlamentarischen Regierungen, die das Unkraut des Bolschewismus in Deutschland hochschießen ließen. Die nationale Regierung hat innerhalb von ein paar Stunden fest zugepackt. Deutschland soll ein für alle Mal von dieser Geißel befreit werden. Auch in ihrem weiteren Handeln wird die nationale Regierung nicht vor drakonischen Maßnahmen, auch nicht vor der Anwendung der Todesstrafe zurückschrecken.
Das bedeutet Ausschaltung der gesamten Linkspresse auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes. Das bedeutet neue Verhaftungswellen, das bedeutet neue Radikalisierung der Massen. Und in dieser Atmosphäre schreitet am 5. März 1933 das deutsche Volk zur Wahlurne. Die Entscheidung aber ist schon vorher gefallen. Die Aufpasser im Kabinett haben die freiheitliche Rechtsordnung schon zu einem Zeitpunkt aufgegeben, als sich Hitler noch demokratisch gibt. Franz Selte, der Führer des Stahlhelms, spricht aus, dass es auf den Ausgang der Wahl letztlich überhaupt nicht mehr ankommt.
Wenn die Wahlen des 5. März ausfallen, wird diese Regierung, getragen ganz allein von glühender Vaterlandsliebe und nationalem Verantwortungsgefühl und vom Vertrauen Hindenburgs, darum trägt diese letzte Wahl den Charakter eines Volksentscheides für die deutsche Zukunft. Eines Volksentscheides, der nicht mehr Parteistimmen oder Parteigruppierungen auszählt und aushandelt. Ohne Vertrauen und ohne Glauben geht es nicht. Und ich sage nicht auch zu Hitler, sondern erst recht zu Hitler.
Dennoch hat die geheimnisvolle Brandstiftung mit ihrer hochpolitischen Brisanz nicht den erhofften Erfolg. Trotz Terror und Willkür erreicht die NSDAP nur knapp 44% der abgegebenen Stimmen. Das ist nicht die absolute Mehrheit. Hitler muss mit den Deutschnationalen weiterregieren. Um seine nationale Zuverlässigkeit zu beweisen, sie ist der einzige Wertmaßstab für Hindenburg und das Bürgertum, lässt Hitler den neu gewählten Reichstag am 21. März in der Potsdamer Garnisonkirche glanzvoll eröffnen. Das Symbolhafte des Staatsaktes liefert das Stichwort zu einer neuen Parole, der Geist von Potsdam. Der Reichspräsident ist anwesend. Er trägt die Uniform des kaiserlichen Generalfeldmarschalls. Der Wirklichkeit entfremdet, beschwört er einen längst erloschenen Geist.
Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingehende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutsche Stämme geeint hat. Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte auch das heutige Geschlecht beseelen, möge er uns frei machen von Eigensucht und Verzweiflung und uns in nationaler Selbstbestimmung und seelischer Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands.
Und Hitler passt sich an.
Heute, Herr Generalfeldmarschall, lässt sie die Vorsehung ihrem Herr sein über die neue Erhebung unseres Volkes. Dieses, ihr wundersame Leben, ist für uns alle ein Symbol der unzerstörbaren Lebenskraft der deutschen Nation.
Barhäuptig, sich tiefer beugend, steht Hitler vor dem Feldmarschall. Der Händedruck stärkt die Illusion von der Versöhnung zweier Generationen. Neuer deutscher Geist und altes preußisches Ethos scheinen zu einer Synthese verschmolzen. Vorbei am erhobenen Marschallstab des Feldmarschalls von Hindenburg zieht das nationale Deutschland. Reichswehr, Stahlhelm, SA, Hitlerjugend, Frontkämpferbund und Studentenverbindung. Der völkische Beobachter, das Organ der NSDAP, meldet an diesem 23. März 1933 die Errichtung der Konzentrationslager Dachau, Feldberg und Oranienburg. Und während sich das deutsche Volk auf den Wogen der Begeisterung dahintreiben lässt, hört Deutschland auf, ein Rechtsstaat zu sein. Einen Tag nach dem Brand des Reichstags hat Reichspräsident von Hindenburg die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat unterschrieben. Zwei Tage nach dem Tag von Potsdam fordert Hitler in seiner Regierungserklärung vom Reichstag die Annahme des Ermächtigungsgesetzes, das ihm für 4 Jahre außerordentliche Vollmachten übertragen wird. Die kommunistische Partei ist verboten. Ihre Abgeordneten sind in den Konzentrationslagern verschwunden. 8 Mitglieder der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion teilen das gleiche Schicksal, als am 23. März die Volksvertretung zur Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz zusammentritt. Keine der bürgerlichen Parteien wagt es, gegen die Verhöhnung des Rechts und gegen die Ausschaltung des Parlaments zu protestieren. Nur der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, der Abgeordnete Otto Wels, nennt in seiner mutigen Ablehnungsrede zum Ermächtigungsgesetz den nationalsozialistischen Terror beim Namen und er spricht die letzten freien Worte im Deutschen Reichstag.
Hat sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen? Mag sie Aufforderung zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei.
Noch einmal verweist er auf die vergangenen Wahlen und die durch sie gegebene Möglichkeit, nach Sinn und Wortlaut der Verfassung regieren zu können.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt.
Umsonst. Mit ihren 120 Sitzen können die Sozialdemokraten das Ermächtigungsgesetz nicht verhindern. Und sie bleiben allein. Ihr Partner aus der Weimarer Koalition, das Zentrum, lässt sie im Stich, denn ein Ja zum Ermächtigungsgesetz gibt Grund zur Hoffnung, vom nationalsozialistischen Terror verschont zu bleiben. Der Parteivorsitzende Prälat Kaas beschwört die längst installierten Parolen von der Einheit, der Geschlossenheit und der rettenden Tat. Indem er die gegenwärtige Stunde dieser Tat und nicht den Worten, wie er sagt, unterordnet, formuliert er nur die Kapitulation.
Die Deutsche Zentrumspartei, die den großen Sammlungsgedanken schon seit langem und trotz aller vorübergehender Enttäuschungen mit Nachdruck und Überzeugung vertreten hat, setzt sich in dieser Stunde, wo alle kleinen und engen Erwägungen schweigen müssen, bewusst und aus nationalem Verantwortungsgefühl über alle parteipolitischen und sonstigen Bedenken hinweg.
Die Würfel sind gefallen. Das Parlament ist ausgeschaltet. Der Reichspräsident Paul von Hindenburg ist entmachtet. Mit weit mehr als der für die Verfassungsänderung notwendigen Zweidrittelmehrheit hält Hitler das Grundgesetz des neuen Deutschland triumphierend in der Hand. Und Dr. Josef Goebbels, gerade zum Reichspropagandaminister ernannt, spricht es mit gläserner Kälte aus.
Wir sind heute die Herren von Deutschland. Und an dieser Tatsache wird nichts mehr geändert.
Vor diesem Machtanspruch kapitulieren die von Hindenburg als Aufpasser bestellten bürgerlichen Minister in Hitlers Kabinett. Als erster Franz Selte, der Arbeitsminister.
Ich, der ich frei bin von Parteizugehörigkeit, ich erkläre hiermit meinen Eintritt in die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, weil sie die Bewegung ist, die als Einheit das ganze deutsche Volk umfassen soll. Somit unterstelle ich mich und damit den von mir gegründeten Stahlhelm unter Frontsoldaten. Heute als geschlossene soldatische Einheit dem Führer Adolf Hitler.
Auch Hugenberg gibt auf. Er tritt am 23. Juni zurück. Übrig bleibt der Vizekanzler Franz von Papen, von Hitler völlig überspielt. Das deutsche Volk beginnt sich an Hitler zu gewöhnen. Die Phrase von der nationalen Einheit erstickt die Moral und liefert die Schlagzeilen. Rathäuser von Marxisten gesäubert. SA-Leute besetzen die Frankfurter Universität. Marxisten wurden bei Fluchtversuchen erschossen. Wann wird der Jude Emil Ludwig aufgehängt? Disziplinarverfahren gegen Adenauer. Tritt für Jude Einstein. Und die Vernunft stirbt ab im Taumel nationaler Feiertage. Der 1. Mai ist der willkommene Anlass, die neue Volksgemeinschaft wirksam zu propagieren. Einleuchtend für jedermann stellt Hitler den Arbeiter und den Unternehmer in eine Front der Arbeit.
Das ist der Sinn des 1. Mai, der von nun ab durch die Jahrhunderte hindurch in Deutschland gefeiert werden soll. Dass an ihm alle die Menschen, die im großen Redewerk unserer nationalen Arbeit tätig sind, zueinander finden und gegenseitig sich einmal im Jahre wieder die Hände reichen, in der Erkenntnis, dass nichts geschehen könnte, wenn nicht alle ihren Teil der Leistung und der Arbeit dabei vollbringen.
Die Massen jubeln dem prophezeiten tausendjährigen Reich entgegen.
Deutsches Volk, besinne dich auf dich selbst, auf deine Vergangenheit, auf die Leistung deiner Väter, auf die Leistung deiner eigenen Generation. Vergiss 14 Jahre Verfall und hebe dich empor zu 2000 Jahren deutscher Geschichte.
Am Anfang dieses tausendjährigen Reiches steht das Ende der deutschen Literatur. Der Nationalsozialismus beansprucht, eine Weltanschauung zu sein, die Kunst und Wissenschaft ihre Gesetze aufzwingt. Rassegedanke und völkische Idee sind die Glaubensartikel, auf denen Staat und Gesellschaft aufzubauen haben. Die deutsche Vergangenheit wird von hier aus neu interpretiert. Sie erfährt eine bewusst antiwissenschaftliche Deutung. Wer der Lehre entspricht, wird gefeiert. Wer ihr widerspricht, wird verdammt, verbannt und verbrannt. Am 10. Mai 1933 inszenieren fanatisierte Studenten ihr erstes Autodafé.
Alles Undeutsche dem Feuer! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud.
Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist, verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ossietzky.
Die Voraussetzung zu einem grundlegenden innenpolitischen Erfolg ist geschaffen: die Aushöhlung der deutschen Kulturüberlieferung. Bedeutende Hochschullehrer, Dichter und Künstler verlassen fluchtartig das Land. Der Geist flieht ins Verborgene und macht dem Ungeist Platz. Hans Schemm, bayerischer Kultusminister und Mann aus Hitlers alter Garde, ist berufen, den Lehrern ein neues Bildungsideal einzuhämmern.
Das Volk konnte Potsdam erleben, weil in ihm noch so viel rassisches Erbgut vorhanden war, dass dieses Geschehen Wirklichkeit wurde. Haben Sie sich überlegt, was das bedeutet? Deutsche Erzieher, das ist eine Verbriefung. Ihr deutsches Volk, hast du von mir, vom Schicksal, abgestempelt. Die Abstimmung bei der Wahl sind Beleg dafür, dass du unter sämtlichen Völkern der Erde das Volk bist, welches noch die größte Summe von sauberem Blut und anständiger Erdmasse besitzt. Und deshalb wird dir die Weltaufgabe übertragen, den ganzen Erdball und alle Völker zu reinigen vom Dreck, vom Mist des minderen Rassen.